Am Anfang ist natürlich, wenn du als international ausgebildeter Koch bist, ist es sehr einfach, auf die besten Zutaten durch Lieferanten zuzugreifen und die dann halt auch einigermaßen lecker zu kochen. Aber wenn die Challenge ist, mach mal ein Gericht nur aus einem Kohlrabi oder nur aus einem Sellerie, dann dann muss man schon gucken, dass es dann auch was Besonderes wird und dass es auch vielleicht besonders am Gast inszeniert wird und dass wirklich auch Geschmackstiefe dann auf einem gewissen Niveau entsteht. Aber wenn du dafür positive Resonanz von den Gästen bekommst, motiviert das natürlich auch ungemein.
Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, der Podcast-Talk mit Spitzenköchen von und mit Christian Rückert.
Von der Pfalz nach Sachsen und wieder zurück in dieselbe Richtung, aber nicht ganz so weit und vor allem nicht in die Pfalz, ich glaube, sonst würde ich mir hier einen Schiefer einziehen, sondern nach Heidelberg. Und in Heidelberg, da gibt es ein Restaurant, das etwas außerhalb liegt und ziemlich weit oben. Und das ist auch gleichzeitig der Name dieses Restaurants, Oben. Und viele von euch wissen jetzt wahrscheinlich schon, wer hier kocht, denn im Oben kocht Sternekoch Robert Rädel. Und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen, Robert.
Hallo Christian, herzlich willkommen im Oben.
ist ja schon eine Strecke nach oben, sehr verzweigt auch, sehr viele Straßen führen hier tatsächlich her und Autonavi hat es tatsächlich nicht gekannt, ich muss dann übers Handy herfahren.
Ja, das stimmt, wir empfehlen den Gästen auch über Google herzufahren, mittlerweile fährt man das, wenn man schon seit 8 Jahren hier hochfährt im Schlaf, aber kann auch jeden Gast verstehen, der da sagt, wow, was für eine Anfahrt, aber ich glaube, die Anfahrt gehört auch irgendwie mit zum Erlebnis oben dazu. Es ist wirklich eigentlich nur 12 Minuten von der Heidelberger Altstadt entfernt, aber man hat das Gefühl, ganz weit draußen zu sein.
Und die andere Strecke, die ich jetzt gefahren bin, jeder weiß ja, die Aufnahmen sind ja immer ein bisschen, vielleicht manchmal knapp hintereinander, manchmal ein bisschen weiter auseinander. Letzte Woche war ich ja erst in der Gegend für eine Aufnahme. Dann ging es vor ein paar Tagen nach Sachsen. Jetzt wieder zurück, so ein bisschen die Strecke kommt dir ja bekannt vor. Du bist ja selber auch in Sachsen geboren.
Genau, ich komme ursprünglich aus der wunderschönen Stadt Dresden und bin da auch ganz normal aufgewachsen, habe da meine Ausbildung noch genossen um die Jahrtausendwende. Es ist jetzt schon 25 Jahre her, habe 2001 da ausgelernt und habe dann mit 18 meine Reise als Koch angetreten und war erst mal eine Weile unterwegs.
Bist du denn mit Mitte 20 schon hierher gekommen?
Mit Anfang 20, also ich bin mit 18 aus Dresden weg, wie gesagt, nach der ganz klassischen Ausbildung da und war dann in verschiedenen meist Metropolen und bin dann direkt nach Berlin, von Berlin nach Zürich, von Zürich nach London, von London nach Hamburg und von Hamburg dann nochmal nach Bangkok für eine Zeit. Und ja, nach so vielen Großstädten war ich dann ganz froh, ins idyllische Heidelberg zu ziehen. Damals hat meine Freundin hier gelebt, meine jetzige Frau, die Mutter meiner Kinder und sind hier richtig sesshaft geworden. Also es ist auf jeden Fall meine Heimat, die Heimat meiner Kinder. Und fühle mich ja sehr, sehr wohl.
Das heißt, du hast es gerade gesagt, jetzt waren bei deiner Reise auch sehr, sehr viele Hauptstädte mit dabei. Mhm. Aber anscheinend hat dich ja keine so richtig umgehauen wie Heidelberg.
Die Städte an sich waren zu deren Zeit, also das ist jetzt schon eine ganze Weile her, waren zu deren Zeit mega interessant und ich habe das mega genossen, diese Städte und auch so den Spirit und auch die damit verbundene Kulinarik so ein bisschen zu erkunden. Als junger Koch, da ist es wirklich schön, viel Input zu haben und auch viel zu sehen. Waren wir aber damals, auch gerade die umso größer die Städte waren, umso anonymer war das Ganze. Man kannte sich in der Stadt natürlich in dem halben Dreivierteljahr, wo man da gewohnt hat, nicht so aus, als wäre es seine Heimatstadt. Und bei Heidelberg war das relativ schnell, dass man einen Überblick hatte. Und wie gesagt, so als Wohnort lieber ein bisschen kleiner.
Jetzt habe ich gesehen, du hast ja, während du, sag jetzt mal, so ein bisschen rumgekommen bist, ja auch bei dem, ich hoffe, ich hab's nicht falsch, aber schon bei dem einen oder anderen Küchenchef auch oder im Küchenteam auch gearbeitet, wo der ein oder andere Podcast-Gast von mir dabei war.
Mhm, das ist, also 2, 3 habe ich auch schon entdeckt, ja.
Plauder mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie waren sie so?
Also ich hatte eigentlich bis zur Hamburg eigentlich gar keine Sterne-Erfahrung. Der erste wirkliche Platz, in dem ich mal in der Sterneküche untergekommen bin, war dann tatsächlich bei Christoph Rüffer. Und oft wird man ja auch gefragt als Koch, was sind so die Vorbilder und wer war dein Mentor? Ich muss ganz ehrlich sagen, hatte ich nie. Und also so einen richtigen Mentor, der mich wirklich jahrelang irgendwie in eine gewisse Richtung geprägt hat, den gab es nie. Aber wenn in Verbindung mit dieser Frage irgendein Name fallen sollte, da geht es vielleicht auch um die Kombination aus Menschlichkeit und Kochverständnis, dann ist das auf jeden Fall Christoph, weil, wie man ja sieht, hat er seitdem ich auch da war, einen sehr, sehr steilen Weg nach oben auch eingeschlagen. Und ich war 2001 für ein Dreivierteljahr in der Küche des Vierjahreszeiten in Hamburg und auch dann 3 oder 4 Monate in der Küche des Herlins, damals noch mit einem Stern. Ich habe jetzt die Folge vor 2 Wochen erst gehört und war auch eine schöne Erinnerung zurück. Damals war die Küche noch nicht umgebaut. Christoph kam gerade aus Sylt, aus dem Fährhaus Funkmarsch. Und war noch ganz frisch. Also hat aber damals auch schon ein bisschen was im Fernsehen gemacht. Ich glaube, damals hat er ins Frühstücksfernsehen, aber war sehr spannend und eine gute erste Einblick in die Sterneküche, um da mal auch so ein Gefühl zu bekommen, was wirklich machbar ist.
Warst du seitdem nochmal bei ihm beim Essen auch?
Tatsächlich noch nicht, nein. Wir haben uns 2, 3 Mal auf Veranstaltungen getroffen. Genau, und aber immer schön, wenn man sich sieht oder kurz austauschen kann. Aber ansonsten war ich in gar nicht so vielen Sterneküchen. Also nach Christoph gab es eigentlich nur noch das Restaurant Schwarzchen in Heidelberg, wo ich 3 Jahre gearbeitet hatte. Das war der Manfred Schwarz, der mit seiner Deidesheimer Zeit weltberühmt wurde. Und das war mein Einstieg hier in Heidelberg und darauf baute hier zumindest in der Region dann auch alles auf.
Werbung.
Dranbleiben, gleich gibt es einen Gutscheincode für dich. Du willst stylische, scharfe Messer für deine Küche, du legst Wert auf ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis, dann habe ich hier und heute einen Tipp für dich. Denn die Messer vom Black Chili Messer erfüllen genau diese Anforderungen und sehen noch dazu einfach verdammt gut aus. Und deswegen haben die guten Stücke gleich mal einen Preis gewonnen, denn die Messer wurden mit dem German Design Award ausgezeichnet. Ich konnte das Profi-Set vom Black Chili Messer testen und was mir beim Auspacken schon auffiel, die Liebe zum Detail. Denn an jedem Messer hing ein kleines Kärtchen mit dem Schmiededatum und mit Bild von der Person, die das Messer aus Carbonstahl handgeschmiedet hat. Hierzu werden übrigens alte LKW-Blattfedern recycelt. Black Chili Messer hat eine vielfältige Auswahl an scharfen Messern und ihr wisst, scharfe Messer sind mit die wichtigsten Dinge in der Küche. Schau mal auf die Website www.blackchilimesser.de und sicher dir dein Messer. Und mit dem Code SCHLEMMER15 erhältst du gleich mal starke 15% auf deine erste Bestellung.
Werbung Ende.
Siehst du dich dann eher so unter den Handwerkern von den Köchen? Also wenn man jetzt dich beschreiben würde oder wie würde es sich selber beschreiben, wenn so ein Titel, der Handwerker oder dann doch eher der Filigrane?
Oftmals sagen ja Gäste, der Künstler ist so ein Wort, was man, ja natürlich, was einem schmeichelt, aber was eigentlich irgendwie nicht das ausdrückt, was es ist. Also die Basis ist schon das Handwerk und ich glaube, darauf baut alles auf. Und wenn du die, wenn du eine kreative Ader für irgendwas hast, dann lebst du das ja in deiner Berufswelt irgendwie dann aus, wenn du auch die Möglichkeiten natürlich dazu bekommst. Und also auf jeden Fall eine gewisse Kreativität ist in dem Bereich sehr, sehr nützlich. Aber die Basis ist auf jeden Fall Handwerk. Welchen Titel mir ich da jetzt geben würde, würde ich gar nicht so sagen. Also am Ende sind wir alles Köche. Und der eine kann ein bisschen kreativer mit dem Thema umgehen und der andere vielleicht weniger.
Was würdest du sagen über der Glückliche?
Ist das mein Name, wenn man das? Oder?
Oh, nee, ist es nicht.
Der Glückliche. Glück spielt eine große Rolle. Vielleicht kann man da nicht immer was dafür. Also ich fühle mich in der Situation, in der ich mich als Koch hier befinde, sehr glücklich, weil ich, denke ich, vielleicht auch zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort war und die Möglichkeit gehabt, in so einem exklusiven kleinen Rahmen das zu machen, was wir hier tun. Aber ich glaube, das wird ja auch nicht geschenkt. Also man muss da auch bestimmt an vielen Stellen sehr hart für arbeiten und sich das auch verdienen. Also das ist, glaube ich, eine Kombination zwischen harter Arbeit und Glück.
Ja. Ich meinte ja auch, weil du in der glücklichen Position ja auch bist, ihr seid ja auf Monate im Vorfeld ausgebucht tatsächlich.
Ja.
Im Prinzip ja im Vergleich zu anderen glückliche Positionen.
Absolut. Also Wir besprechen dieses Thema meistens mehrmals pro Abend mit unseren Gästen, weil natürlich die Reservierungslage bei uns immer ein mitschwingendes Thema ist. Hätte ich mir vor 8 Jahren, als wir hier wieder eröffnet haben, also wir sind ja einmal mit dem Restaurant umgezogen vor 8 Jahren, in der ersten Dependance von oben war die Reservierungslage lang nicht so. Also das fing erst hier langsam an oder relativ schnell. Nach einem halben Jahr waren wir ausgebucht. Dieser Vorsprung, der wuchs. Und dann kamen so 1, 2 vielleicht auch mediale Sachen dazu und andere Sachen, die natürlich verbunden mit dem, was wir hier vielleicht auch für die Gäste machen, dazu führt, dass wir eine extreme hohe Nachfrage hatten. Wirtschaftlich gesehen, vielleicht sind wir der Sache dann wirtschaftlich nie nachgegangen und haben gesagt, jetzt ist der Moment, wir skalieren, wir bringen das Ganze auf eine andere Ebene und machen doppelt so viel, 3-mal so viel Sitzplätze ins Restaurant. Genau das, was Gegenteil war der Fall. Wir haben gesagt, lass es uns einfach so klein halten und da waren wir uns ja auch alle einig, dass wir diesen Spirit, diesen besonderen Touch, den das oben mit der Intimatmosphäre vielleicht hat, einfach beibehalten und somit machen wir nach wie vor 12 bis 14 Gäste pro Abend an 4 bis 5 Tischen zu dritt im Team und die Auslastung ist wirklich phänomenal. Es gab 2022 im Januar waren wir für 2 Jahre lang ausreserviert, was natürlich auch sehr erschreckend erstmal war oder beziehungsweise ja, man hat es zwar verfolgt, aber auf einmal zack, 2 Jahre voll. Die Bücher, man hatte keine Lücke mehr frei, man konnte keinen extra Gast mehr irgendwie empfangen, wo man das Gefühl hatte, okay, der muss jetzt mal kommen. Natürlich auch, was die Restaurantkritiker angeht, das war auch ein Thema, das uns beschäftigt hat. Wir sind aus 1 oder 2 Restaurantführern sogar gestrichen worden für 2 Jahre, weil kein Tester mehr einen Platz bekommen hat. Und zu dem Zeitpunkt haben wir uns gesagt, also wir waren 22 bis 23, Ende 23 ausgebucht, haben wir gesagt, wir müssen jetzt ein anderes System finden und jetzt ist es in Anführungsstrichen nur noch ein halbes Jahr. Also wir öffnen einmal pro Monat einen weiteren Monat, der 6 Monate vorausliegt. Das wäre jetzt quasi am 1. November, der Monat Mai, glaube ich, der um 0 Uhr den Gästen zur Verfügung steht. Und erfahrungsgemäß, also die letzten 2 Jahre war es zumindest so, ist innerhalb von 2-3 Minuten alles ausreserviert. Also das sind ja nicht viele Plätze, das sind 200 Personen, die pro Monat bei uns essen ungefähr. Und das ist, in 2 Minuten ist das ausverkauft.
Das heißt, die Leute müssen sehr früh aufstehen.
Oder lang wach bleiben. Oft höre ich auch, manche machen das auch aus dem Urlaub heraus, wo sie dann sagen, okay, die sind in einer anderen Zeitzone. Ja, verrückt. Also hätte mir das, wie gesagt, mal jemand erzählt. Also wir wissen, dass wir da das sehr, sehr, und da sind wir wieder beim Glück, in einer glücklichen Lage sind, so nachgefragt zu sein und das auch nicht nur als Trend oder als kurzer Hype. Das konnte man ja vielleicht auch mal annehmen. In größeren Städten sind Restaurants schnell gehypt, ganz voll und ein Jahr später spricht niemand mehr drüber. Und diese Angst konnten wir auch abschütteln. Also das, dieser Zulauf und auch dieser konstante Gästezustrom auch von wiederkehrenden Gästen ist seit 6, 7 Jahren ganz stabil.
Jetzt, damals zu der Zeitpunkt, wo ihr aus den sag jetzt mal, Kritiker aus den Büchern rausgestrichen wurden, weil keiner Platz mehr bekommen hat. Hätten sie eine Chance gehabt, wenn sie euch kontaktiert hätten, dass sie irgendwie untergekommen wären?
Ein seriöser Kritiker, der gibt sich ja nicht zu erkennen. Der wird es kaum anrufen oder schreiben, dass er sagt, er ist jetzt von dem und dem Restaurantführer. Das war aber für mehrere Restaurants zu dieser Zeit ein Problem. Also es war eine Kombination aus unserer Reservierungslage und auch der Corona-Lockdowns damals, da waren die Testzeiten einfach so kurz. Also es gab teilweise, ich glaube das Jahr 21, da waren glaube ich 4 Monate die Restaurants offen und da mussten ja in den 4 Monaten alle getestet werden. Also war das auch ein Resultat aus dem, gemixt mit unserer Reservierungslage in einem anderen Restaurantführer. Das war jetzt ein bisschen später, also lang nach Corona. Da stand dann auch im Text, wir übernehmen die Bewertung, aber haben wieder keinen Tisch bekommen dieses Jahr. Wir übernehmen die sehr gute Bewertung vom Vorjahr, aber sollten wir nächstes Jahr, also es war so eine öffentliche kleine Drohung, sollten wir wieder keinen Platz bekommen dann. Und es war auch in dem Moment, wo wir dann die Reservierungssysteme umgestellt haben. Jetzt ist es auch mittlerweile so, also falls irgendwelche Tester zuhören, dass wir einmal, dass wir das Reservierungssystem ja auf 12 Gäste zum Beispiel zuschneiden und wenn die Summe aus 4 Tischen nur 11 ergibt, ist ja ein Platz quasi noch verfügbar. Den siehst du aber nur, wenn du auf der Buchungsmatrize quasi eine Person vorher eingibst und nicht auf, wie standardmäßig eingestellt, auf 2. Und dann kommt es schon mal. Also wir haben schon jetzt wieder regelmäßig einzelne Personen. Da machen wir uns wenig Sorgen, aber das ist auch. Ist auch schön, wenn man einfach mal merkt, dass da entweder Foodies oder Tester mal da sind.
Wenn du so ein bisschen zurückdenkst, als das Ganze angefangen hat mit der permanenten Auslastung, warst du so ein bisschen überrascht am Anfang, als sich das so eingepegelt hat?
Es war ein schleichender, also ein relativ zügiger, aber trotzdem ein schleichender Prozess. Wir haben ja 2018 wieder eröffnet, wie gesagt, im Frühjahr. Dann hatten wir die ersten Monate dieses ganz klassische durchwachsene Geschäft. Wir hatten Tage, da waren kein einziger Gast hier. Wir hatten mal Tage, da waren zwei Gäste da. Dann gab es mal einen Tag, da waren wir ausgebucht. Dann es war so die ersten zwei, drei Monate wellenhaft. Aber bis zum Jahresende hat sich das gesteigert. Wir dachten natürlich, okay, ein bisschen mediale Sachen sind dann passiert. Die ersten kleinen Auszeichnungen kamen schon wieder zurück. Und bis zu Weihnachten waren wir halt ausgebucht. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns mal keinen Urlaub machen, Januar, Februar, März, wie das so klassisch ist, und lass uns gucken, ob das so weitergeht. Und von da aus wuchs die Nachfrage. Wie gesagt, immer wieder ganz glücklicherweise auch da in einem Podcast, da war ein kleiner Zeitungsartikel, später dann auch zwei Fernsehsachen, die uns dann auf jeden Fall wieder richtig ins Spiel gebracht haben. Und von da an wuchs der Vorlauf und jeder Gast. Das muss man aber auch dazu sagen. Und ich glaube, das, was ich gerade erwähnt habe, ist die unwichtigste Geschichte. Also die medialen Sachen sind gar nicht so wichtig, aber der Gast, der hier happy rausgeht und der anderen davon erzählt, der hat uns, glaube ich, die meisten neuen Gäste dann auch beschert. Also ganz viele Gäste sind am Anfang in anderen Kombinationen zurückgekehrt. Also wenn jemand als Familie hier war, kam er mit Arbeitskollegen. Wenn jemand als Pärchen hier war, kam er vielleicht nochmal mit den Kindern oder so. Also das war immer wieder wiederkehrend Gäste und irgendwann hat es sich dann überschlagen. Ja. Positiv überschlagen.
Und auch positive Wechsel. Es hätte ja auch sein können, wer zuvor mit der Freundin da war, kommt das nächste Mal mit der neuen Partnerin. Ja,
gab's auch schon.
Der mit der Familie, mit der Affäre.
Wir hatten mal ein Pärchen, das hat sich während einem langen Reservierungszeitraum getrennt und dann riefen beide an und wollten beide den Tisch. Also, und die wollten dann beide mit den neuen Partnern kommen. Und dann haben wir gesagt, wir können euch gerne an dem Abend beide bewirtschaften, wenn wir das irgendwie hinkriegen, aber das, glaube ich, endet nicht gut. Ja.
Aber erlebt man sicherlich auch das ein oder andere. Also man sieht ja bei den Gästen ja auch relativ viel. Gibt es da das ein oder andere auch, wo du sagst, okay, das ist jetzt eine komische Konstellation im Vergleich zu die ich vor drei Monaten gesehen habe?
Nee. Das ist, also ich muss ganz oft sagen, ich habe so mittlerweile, dadurch, dass wir viele Gäste hatten und wir aber jeden auch persönlich kennenlernen, manchmal erinnert man sich erst innerhalb des nächsten Gesprächs. Also es kann sein, dass jemand vor zwei Jahren mal da war, wir ein ganz intensives Gespräch in der Küche hatten. Also wir kommen ja gleich nochmal zu dem Küchenteil des Abends. Aber ich mich nach zwei Jahren auf jeden Fall nicht dran erinnere. Aber wenn die mir dann so ein Schlagwort geben und sagen, ich war doch der Herzchirurg, der heute früh noch das Herz aus, habe ich ja letztes Mal erzählt, dann erinnere ich mich ganz schnell, dann ist diese Story sofort wieder da mit allen Einzelheiten, aber oft erinnere ich mich erstmal beim zweiten, dritten Besuch gar nicht dran.
Was ja viele Kollegen von dir auch beklagen, ist ja das ganze Thema, das passende Personal zu finden. Wie ist das bei dir, auch vom Glück gesegnet oder eher schwierig?
Wir hatten auf jeden Fall die letzten 8 Jahre öfter, also ab und zu auch Wechsel im Personal. Die ersten Jahre waren sehr konstant. Also gerade in der Küche hatte ich jemanden, der war 6 Jahre da, eine Köchin, die Mona. Und im Service hat es öfters mal gewechselt. Aber ich muss dazu sagen, wir hatten immer sehr, sehr großes Glück, auch wenn es vielleicht teilweise mal zeitlich ein bisschen knapp war. Trotzdem hatten wir immer ein großes Glück, jemanden zu finden. Also wie du weißt, sind ja gerade im Service die Arbeitssuchenden oder die fähigen Leute wirklich rar geworden. Und wir brauchen halt hier eine Person, die wirklich sehr, sehr gut, sehr eloquent am Gast, ein gutes Weinwissen hat und sympathisch am Ende ist. Und da muss ich sagen, hat wer, auch wenn es ein paar Mal gewechselt hat, immer sehr viel Glück und auch jetzt sehr, sehr zufrieden. Also, aber es ist ein großes Thema. Also jedes Mal, wenn irgendwann jemand sagt, der würde gern weiterziehen, ist das erstmal so, hoffentlich kriegen wir wieder jemanden, der so gut reinpasst und ist auch mindestens genauso wichtig, dass er vom Typ Mensch hier reinpasst.
Was müsste eine Person mitbringen, die bei dir anfangen darf?
Also ich glaube, das ist schon die wichtigste Komponente, dass es ein Mensch ist, der natürlich mit uns und unseren Gästen und unserer Philosophie sich identifizieren kann und das auch nach außen trägt und auch lebt. Und natürlich alles, was dann an Fachwissen dazukommt, ist natürlich nochmal auch sehr wichtig und on top. Ja. Aber das eine ohne das andere ist natürlich schwierig.
Ein weiterer Punkt, der dich glücklich machen dürfte, und dann sind wir, glaube ich, auch mit dem Thema Glück so ein bisschen durch, ist ja, die Presse ist ja voll davon, wenn man recherchiert. Es gab ja einen langen Rechtsstreit hier mit der Stadt Heidelberg.
Ja.
Der ist aber seit Ende 24 beigelegt. Froh, dass das endlich rum ist?
Ja, also ich stand da so ein bisschen zwischen den Stühlen, zwischen der Stadt und den Eigentümern des Kohlhofs oder des Obens. Natürlich ganz klar auf der Seite der Eigentümer. Dieser Rechtsstreit hat uns lange belastet und ging ja auch durch mehrere Instanzen ein bisschen festgefahren am Ende. Es gab dann, also er hat sich in dem Vergleich gelöst. Ich glaube, dass der ein oder andere, der uns vielleicht vor 6, 7, 8 Jahren so noch ein bisschen kritisch beäugt hat, jetzt vielleicht auch ein bisschen sich vielleicht abgefunden hat oder auch damit zufrieden ist, was aus dem Oben geworden ist. Aber es ist auch eine sehr, sehr komplexe Geschichte, die jetzt wirklich hier zu erzählen. Das wäre, es ging im Endeffekt darum, dass die Art von Gastronomie, die wir machen in diesen Räumen, zu Beginn nicht so erwünscht war oder ein Ausflugsplatz für Wanderer quasi vermisst wurde zu dem Zeitpunkt. Aber wir wissen, gerade die Gastronomie im Außenbereich mit Wirtschaften und einfacher Küche, die ist gar nicht mehr so leicht, einmal Personal, bürokratisch und auch finanziell zu stemmen. Und dann ist das natürlich hier oben auch extrem wetterabhängig. Du hast die Anreise besprochen, also hier hochzufahren, da muss schon wirklich sehr, sehr gutes Wetter sein, wenn man gerade einen Biergarten oder ein einfaches Restaurant besuchen will mit Wanderungen dazwischen. Und wir haben es halt zu was ganz anderem gemacht. Aber wie gesagt, also die Wogen, die kletten sich oder haben sich geklettet. Und ich glaube, Heidelberg ist vielleicht auch ganz zufrieden jetzt mit dem, was wir geworden sind.
Hat dich das Thema damals in der Küche auch irgendwie arg tangiert oder war es da überhaupt kein Thema? Man kennt es ja so ein bisschen aus dem Sportbereich ja auch, dass so Nebenkriegsschauplätze oftmals dann, doch irgendwie überlagern und dann doch irgendwie, beeinträchtigen.
Also von der Arbeit in der Küche, ich meine, Arbeit lenkt immer ganz gut ab. Und so war es da auch. Also jedes Mal, wenn natürlich irgendwie was vor Gericht gestanden hat oder da wurde das in der Presse relativ hochgekocht und da gab es schon mal den einen oder anderen Artikel, wo man sich vielleicht gesagt hat, okay, hätte jetzt auch vielleicht ein bisschen anders geschrieben werden können. Also das hat dann schon mal vielleicht aufgeregt, aber natürlich sind aber auch sehr viele interessierte Gäste, mit denen wir über alles reden können und da bespricht man solche Sachen dann auch mal. Aber es hat mich jetzt in meiner Küchenarbeit eigentlich gar nicht verändert. Im Endeffekt war es vielleicht auch so ein bisschen Anreiz zu sagen, hier, wir müssen das so stabil alles werden lassen, dass man eigentlich noch motivierter in der ganzen Sache ist.
Lösung ist ja jetzt am Ende des Tages, es gibt, glaube ich, in ein paar Tagen im Jahr so einen Imbisswagen. Übernimmst du den?
Das war direkt ausgeschlossen, weil wir wollten das auf jeden Fall nicht in Kombination bringen mit dem Restaurant. Nee, wir haben es jetzt gelöst über einen Dritten. Er hat einen ganz kleinen Foodtruck und also die Auflage, um es kurz zu machen, ist 12 Tage im Jahr. Die können auch zusammenhängend sein, eine Verpflegung für Wanderer zu gewährleisten für die nächsten 2 Jahre. Mit diesem Jahr sind wir schon fast fertig, also 8 Tage sind schon abgegolten, an denen wirklich, ehrlich gesagt, nicht sehr viel Wanderer verpflegt worden. Und werden das vielleicht jetzt nochmal im Winter nochmal, wenn es hoffentlich mal Schnee hat, vielleicht nochmal 4 Tage machen. Aber das ist dann auch gelöst.
Ich will mich gar nicht allzu lange mit dem Thema aufhalten, weil ich denke, irgendwann ist dann auch schon alles drüber gesagt worden. Deswegen möchte ich jetzt an der Stelle zur Cheffrage kommen. Diese kommt wie immer von meinem vorherigen Gast. Das war Lutz Geißler, bekannter Brotbuchautor, Blogger. Und ich sage ja, so, hat so ein bisschen was von The Master of Bread. Er hat über 1 Million Brotbackbücher, so muss ich sagen, verkauft. Die Frage vor. Wie immer vorneweg, kennst du ihn? Kennt ihr euch?
Nein.
Also auch noch nie von ihm gehört?
Nee.
Wie gehst du das Thema Brot an?
Wir haben zu Beginn des Obens haben wir auch unser kleines Sauerteig, das übliche Sauerteigbrot mit Butter oder Ziegenfrischkäse zubereitet und serviert, haben das aber nach 1/2 Jahr sein gelassen, weil wir gemerkt haben, also ich schätze Brot sehr und ich mag Brot, also es gibt nichts Besseres als eine frisch gebackene Scheibe Sauerteigbrot mit einer geilen Butter. Aber Und da liegt vielleicht auch der Hund begraben. Umso leckerer das Brot, umso mehr möchte man davon essen. Und wenn du natürlich so einen wiederkehrenden Brotkorb oder Brotservice hast, dann sättigst du deine Leute. Und im Umkehrschluss, wir achten ja sowieso schon drauf, dass die Menüs, unsere Menüs zumindest, kohlenhydratreduziert sind, dass wir im Endeffekt keine zu hohe Sättigung schaffen. Und wir haben irgendwann entschieden, wir lassen das Brot weg und servieren vielleicht mal eine kleine Portion Brot zu einem Gang, wo die Soße wirklich weggetunkt werden muss. Aber ansonsten haben wir das Thema Brot nicht aus kulinarischer Sicht, aber einfach so aus sättigender Sicht irgendwann eingestampft.
Ja, dann würde ich sagen, Lutz Geißler, wir hören mal rein, welche Frage er mir für dich mitgegeben hat.
Hallo Robert, wir sind ja beide mit dem ähnlichen Baujahr ausgestattet und nur 40 Kilometer voneinander entfernt zur Welt gekommen, nämlich in Sachsen, du in Dresden, ich in Freiberg. Deshalb meine Frage, danach gibt es für dich ein sächsisches Gericht, das sich lohnt, vielleicht in einer neuen Interpretation gekocht zu werden? Oder anders gefragt, hängt dein Herz oder deine Erinnerung an einer bestimmten sächsischen Spezialität?
Sehr gute Frage. Hatte schon ein bisschen Angst, dass da irgendwas Schwieriges kommt, aber das, ich glaube, das kann ich ganz gut beantworten. Um ehrlich zu sein, habe ich jetzt keine große emotionale Verbindung zur sächsischen Küche. Kann gar nicht so richtig sagen, woran das liegt. Es gibt da natürlich ein paar Sachen, die mir im Gedächtnis geblieben sind oder die ich auch gerne mal esse, wenn ich dort bin. Da fallen mir ad hoc vielleicht drei Sachen ein. Einmal ist es die Soljanka. Da hatte ich auch schon mal vor ein paar Jahren einen Soljanka-Schaum. Also Soljanka, wer es nicht kennt, ist auch so ein bisschen aus dem osteuropäischen Raum. Eine Suppe aus im Endeffekt auch eine Resteverwertung, wo man teils eingelegtes Gemüse, Wurst und Fleisch zusammen mit so ein bisschen Lecho-artig fermentierten Paprika zu einer Suppe kocht. Sehr, sehr lecker. Das hat man schon mal aufgenommen als so ein bisschen säuerlich, als Schaum. Was wir tatsächlich gerne machen und weiß nicht, ob du das kennst, Christian, sind die sächsischen Quarkkeulchen.
Natürlich nicht.
Das ist tatsächlich eine Süßspeise, die aus am Vortag gekochten Kartoffeln gemacht wird. Also es ist eine Süßspeise mit Kartoffeln, abgehangenem Quark. Das wird wie so eine Art kleine Knödel gemacht, die dann in flüssiger Butter goldbraun ausgebraten werden. Und das haben wir tatsächlich schon öfters mal als so eine Art Pettifors zum Schluss, als letzten Snack gemacht mit Apfelgel obendrauf. Und die dritte Sache, die auch nie fehlen darf, wenn wir mal in der Heimat sind, ist die Dresdner Eierschecke. Das ist so ein Geschichte-Kuchen, ähnlich ein bisschen wie so ein Käsekuchen mit so einer abgeflammten, karamellisierten Schicht obendrauf.
Vermisst du ab und zu deine Heimat? Bist du schon ein Stückchen weg von hier?
Ich habe Heidelberg als meine neue Heimat definiert, schon vor längerem. Ich vermisse natürlich, normal seine Eltern mal ab und zu, klar. Aber es war nie der Gedanke, nach Dresden jetzt zurückzuziehen. Aber es ist eine wunderschöne Stadt, kann ich jedem empfehlen, da mal eine Reise hinzugehen, wenn er nicht da war.
Das habe ich tatsächlich schon erledigt auf meiner Bucketlist. Ich war mal dort im Januar, ist schon ein paar Jahre her, 6. Januar war das, bei minus 16 Grad.
Wow, okay.
War trotzdem schön, aber scheiße kalt. Ja? Hast du, oder beziehungsweise ich habe gelesen, bei dir daheim gibt es auch mal die eine oder andere einfache Küche mit Kartoffeln, Spinat, Ei, Senfsoße. Ist das so, was du eher daheim kochst?
Ist auf jeden Fall, also so Kartoffeln und ein bisschen Rahmspinat und ein bisschen Rührei ist auf jeden Fall ein Gericht, was ich, man wurde ja öfters mal gefragt, was so das Lieblingsgericht ist und das nenne ich ganz gern. Ist super einfach, super schnell. Sogar die Kinder essen es gern. Ich auch als Kind auch damals schon. Ich glaube, das ist so der Inbegriff von einfacher Küche. Auch da wiederum, jetzt anschließend an die Quarkkeulchen, das haben wir auch schon versucht, natürlich in die Obenküche zu integrieren. Also jeder Gedanke, der so eh schon im Kopf schwirrt, was irgendwie, was einem schmeckt, versucht man natürlich irgendwie ein bisschen zu machen. Und da haben wir auch schon damit gespielt, mit den Aromen dieses Gangs.
Wie geht's besonders? Du hast gerade gesagt, deine Kinder mögen's, da ist Spinat mit drin.
Also einer zumindest. Einer zumindest, der isst das sehr gerne. Also der kommt anscheinend so geschmacklich so ein bisschen danach mir, der isst das sehr gerne. Also wenn, dann essen wir das meistens dann zu zweit.
Machst du irgendwas anders?
Nee. Also ist ein ganz normaler, bisschen geschmolzener, pürierter Spinat mit ein bisschen Butter, ein bisschen Rahm drin. kräftig abgeschmeckt und dann gibt es dann ganz schnell zubereitetes Rührei und am besten so Drillinge oder kleine Kartoffeln festkochend mit Schale.
Kommen wir mal nochmal zurück zur sächsischen Nachspeise. Wenn jetzt jeder, wenn jetzt jemand mal zugehört hat, oder wenn jemand zugehört hat, hört sich so an, das wird nie jemand zuhören. Aber für alle, die zuhören und Lust haben, das mal auszuprobieren, wie funktioniert es genau?
Wie gesagt, du brauchst eine Kartoffel, eine gekochte Kartoffel vom Vortag, mehlig kochend, die wird durchgepresst. Wenn du so ein bisschen feiner hast, kannst du die gerne noch durchstreichen und dann kommt da nochmal abgehangener Quark dazu. Eine Prise Salz und ein bisschen Mehl. Und dann machst du daraus wie so einen ganz zarten Teig. Machst noch keinen Zucker dran. Also Zucker in solchen Teigen ist immer nicht ratsam, weil es dann nicht sehr lange lagerbar ist. Also hydroskopisch wirkt und dadurch ein bisschen auswässert. Aber der Zucker, der darf natürlich nicht fehlen. Es wird nämlich, nachdem es in geklärter Butter gebraten wurde von beiden Seiten, wird es dann in am besten Zucker und Zimt gewälzt. Und klassisch gibt es dazu Apfelmus oder Apfelpüree. Und wie gesagt, wir machen da ganz kleine süße Knödel von und versuchen das ein bisschen in unserer Küche von oben, wenn es mal auf der Karte steht, ein bisschen feiner zu machen.
Bleib mal bei deiner Küche und bei deiner Karte hier. Luxusprodukte sucht man ja vergeblich. Was ist ausschlaggebend für diesen Weg?
Ja, Luxusprodukte, geflügeltes Wort, ist natürlich, jeder definiert seinen Luxus anders, also wir sehen auch in einem sehr gut aufgezogenen Huhn, in einer Zwiebel, in einer Gurke, in einem Sellerie im Endeffekt auch schon den Luxus, wenn es in so einer Qualität, wie wir es dann verarbeiten, vorliegt. Und haben uns vor, als wir das oben aufgemacht haben, das ist schon ein bisschen länger, vor 12 Jahren gewesen, haben wir uns im Endeffekt dazu entschlossen, einfache regionale, das schließt natürlich mal einen Rehrücken nicht aus, aber im Groben also wirklich einfache, bekannte Produkte auch zu verarbeiten.
Also Luxus eher so ein Mindset-Thema?
Ja, also die Überlegung war damals und ich glaube, jetzt ist das natürlich viel anerkannter und viel etablierter als vielleicht vor 12 Jahren, als wir dann noch mit angefangen haben. Wir kamen aber, glaube ich, in einer guten Welle mit dieser Küche mit rein, als die regionale Küche endlich auch in Deutschland so einen Aufwind hatte. Und da war es im Endeffekt die Challenge, können wir ein Restaurant aufbauen, also ein Gourmet-Restaurant aufbauen, was auf die typischen Gänseleber, Jakobsmuschel, Mango, Kokosnuss verzichtet. Können wir da mit trotzdem Gäste begeistern und ein gewisses Wohlfühl- oder Geschmackserlebnis erzeugen? Und wie gut das damals geklappt hat, war eigentlich sensationell. Also Die meisten positiven Kommentare kamen meistens über die einfachsten Zutaten. Also wenn wir zum Beispiel ein Gericht, was nur aus Zwiebel bestand oder nur aus Kartoffel oder nur aus Lauch in verschiedenen Kombinationen auf der Karte hatten, war es meistens das Gericht, wo die Gäste gesagt haben, also das hat uns am besten geschmeckt, überzeugt und so weiter. Und das hat uns natürlich dann auch weiter beflügelt, in die Richtung dann weiterzugehen.
Ist es schwieriger zu kochen, wenn man auf die also Produkte, sag ich jetzt mal, verzichtet oder beziehungsweise ist es das ehrlichere Essen?
Es bedarf am Anfang vielleicht ein bisschen mehr Mut, aber sobald du ein positives Feedback dafür bekommst, beflügelt es eigentlich nur noch und dann wird man halt, versucht man kreativ also zu werden damit. Am Anfang ist natürlich, wenn du als international ausgebildeter Koch bist, ist es sehr einfach, auf die besten Zutaten durch Lieferanten zuzugreifen und die dann halt auch einigermaßen lecker zu kochen, aber wenn die Challenge ist, mach mal ein Gericht nur aus einem Kohlrabi oder nur aus einem Sellerie, dann dann muss man schon gucken, dass es dann auch was Besonderes wird und dass es auch vielleicht besonders am Gast inszeniert wird und dass wirklich auch Geschmackstiefe dann auf einem gewissen Niveau entsteht. Aber wenn du dafür positive Resonanz von den Gästen bekommst, motiviert das natürlich auch ungemein.
Bleiben wir mal bei dem angesprochenen Sellerie von dir gerade. Ist es möglich, wahrscheinlich schon, nur aus dem Sellerie tatsächlich ein komplettes Gericht zu zaubern? Wie würdest du es angehen?
Also wir machen das schon seit einigen Jahren. Garen wir natürlich, das ist jetzt keine Neuerfindung des Rades, aber wir nehmen einfach einen Salzteig und garen darin verschiedene Gemüse, also ob es jetzt Kohlrabi oder rote Beete oder eben halt der Knollensellerie ist auch mal drin. Und so ein bisschen auch so ein Signature-Dish in der kalten Jahreszeit geworden. Wir öffnen den dann am Gast. Also nachdem er 2-3 Stunden oder 2,5 Stunden gebacken wurde, öffnen wir den relativ frisch am Gast. Wenn er noch wirklich richtig heiß innen drin ist, dann dampft er schön und dann wird er kurz mit Schale quasi in Tranchen geschnitten und jeder Gast bekommt eine. Und wir servieren dazu eine Soße aus fermentiertem Selleriesaft. Den setzen wir immer schon Wochen vorher an, aus geriebenem Sellerie und Salzwasser. Und dieser Saft, wenn er dann Milchsäure enthält, reduzieren wir und machen daraus wie eine Art Beurre Blanc. Also wir reduzieren die Milchsäure, diesen Milchsäuresud und montieren den dann zum Schluss mit Butter. Und allein schon diese zwei Zutaten bestehen im Endeffekt dann nur aus Sellerie. Sind schon die Grundlage des Gerichts. Also wir toppen das manchmal mit einem Mohncrumble aus gemahlenem Mohn und ein bisschen Brot. Und dann gibt es dann ein kleines Stückchen grünen Sellerie dazu, den wir wiederum mit Mohnkapern, die wir im Sommer pflücken, ausdekorieren. Also wir versuchen uns immer an 2, maximal 3 Zutaten festzuhalten und die miteinander zu kombinieren. Aber wie in dem Fall ist die Hauptzutat dann mit der Sellerie in verschiedenen Ausführungen.
Das ganze Thema Lebensmittel geht ja aber, also du und dein Team, sag ich jetzt mal, ja schon sehr selektiv an. Gibt es da so gewisse Standards, die erfüllen müssen?
Dadurch, dass wir eine Jahreszeitenküche kochen, also quasi 3-mal im Jahr zum Jahreszeitenwechsel die Menüs komplett austauschen, sind wir natürlich interessiert, ein Produkt zu finden, was sich über die komplette Jahreszeit kochen lässt. Bei Gemüse ist das meistens sehr einfach. Obst kann mal sein, dass wir quasi Gänge austauschen oder eine Komponente in einem Gericht quasi, wenn es die Erdbeere oder der Pfirsich ist, der nur kurz zu erhalten ist, dann legen wir den entweder nachher ein, wenn wir ihn vorher frisch hatten, oder tauschen das im Gericht, wenn es möglich ist, nochmal irgendwie aus.
Arbeiten wir uns ein bisschen durch die Karte. Als Prolog vorneweg gibt es beispielsweise im Moment Hecht und Wunderlauch. Mhm. Was zum Teufel ist Wunderlauch?
Gute Frage, haben wir auch dieses Jahr das erste Mal mit im Programm. Habe ich schon länger mal von gehört. Das ist eine kleine Zwiebelsorte. Die wächst invasiv im Wald, die kommt nicht aus Deutschland. Man muss sich so ein bisschen vorstellen wie die Bärlauchpflanze. Und in der Mitte kommt dann am Ende, also in der Blüte im April, so ein kleiner Stängel nach oben, wo so kleine Kügelchen dran wachsen. Und diesen Wunderlauch wird auch Luftzwiebeln oder Etagenlauch genannt. Der kommt wohl aus dem aus der Wüstengegend eher so eingeschleppt. Also ist eine invasive Pflanze. Für uns natürlich interessant, aber gehört zu den 50 invasivsten Pflanzen. Also ich weiß nicht, ob du schon mal vom japanischen Riesenknöterich gehört hast. Auch der verteilt sich ja in Europa und wird auch überall bekämpft. Und diese Pflanze, der Wunderlauch, den haben wir jetzt gezeigt bekommen. Der wächst nicht hier in Heidelberg, eher in der Nähe von Frankfurt, in dem großen Waldgebiet. Und leider Gottes vermehrt er sich da auch. Wir können natürlich davon profitieren und gehen dahin und sammeln den. Und dann muss man diese kleinen Zwiebeln, die separieren wir dann von den Blüten und den Stängeln und legen die uns in ein schönes Schnittlauchöl ein. Sieht dann im Endeffekt fast aus wie so grüner Kaviar. Aber eine ganz schöne, milde Zwiebelgeschmack. Hat mir ein Freund gezeigt, der mittlerweile Küchenchef in Schwangau ist und der aber noch jedes Jahr zurück nach Frankfurt in dieses Waldgebiet fährt und sich diesen Wunderlauch da erntet.
Ich überlege jetzt gerade, von wem du redest.
Simon.
Simon, ja. Ja, klar.
Simon hat früher auch mal in der Villa Merton, wenn ich richtig informiert bin, gearbeitet. Oder zumindest, er war im Sabora bei Juan Amador und hatte aber Connections zu der Mannschaft von Matthias Schmidt damals, falls ihr das noch was sagt. Und ich glaube, über diese Connection, Gerald Kortmann war, glaube ich, auch noch im Spiel, hat er mir diese Luftzwiebeln diesen Frühling mal gezeigt. Und ist nicht so einfach zu pflücken, also ein bisschen mühsam. Habe schon einen Plan, wie ich nächstes Jahr dahin fahre und da vielleicht ein bisschen mehr sammeln kann.
Knöterich hast du gerade angesprochen, für dich auch ein Thema?
Absolut, also der wächst direkt hier vor der Haustür, also da braucht man nicht lange suchen. Da gibt es verschiedene Sorten oder beziehungsweise verschiedene Stärken. Wir haben einen Spot hier in Heidelberg im Wald, wo er sehr dick wächst. Der wird aber auch regelmäßig bekämpft, also da kommen immer die Waldarbeiter und machen den natürlich relativ schnell weg, aber wenn die Sprossen rauskommen, dann holen wir uns die, verarbeiten die frisch, legen die auch in so einen Salzsud ein, sind wir sehr, sehr zufrieden mit.
Ein weiterer Gang bei dir auf der Karte aktuell, beziehungsweise ist wahrscheinlich dein Hauptgang, kurze Rippe, Barbecue und du schreibst Geschmack des Sommers. Was ist für dich Geschmack des Sommers?
Da haben wir versucht, im Endeffekt so ein Grillgericht zu imitieren. Also die Rippe, die wird Langzeit gegart. Wir würzen die mit Salz und Zucker und so ein bisschen Gewürzen. Also unsere regionale Küche, die schließt jetzt Gewürze nicht aus. Auch Zitronensaft und Olivenöl wird bei uns gut benutzt. Die Grundzutaten, wie gesagt, und die Rippe wird eingerieben. Anschließend mit am nächsten Morgen dann über Holzkohle von allen Seiten angegrillt, relativ scharf. Dann wird sie kurz mit Buchenrauch geräuchert. Dann schlagen wir sie wie so ein kleines Päckchen mit Backpapier ein, binden die mit einem Strick zu und legen sie nochmal in den Ofen für weitere 5-6 Stunden, bis sie wirklich richtig zart ist. Die schmilzt dann fast, dann nehmen wir ganz vorsichtig die Knochen raus und portionieren sie später. Und dann können wir, die Geschmäcker des Sommers sind im Endeffekt alle Sachen, die du so im Sommer als Gemüse wahrnimmst. Also wir richten auf dieser Rippe obendrauf dann geschmorte Tomate, ein etwas scharfes Paprikarillig, ein Auberginenragout, Zucchini und Basilikum an.
Also gar nicht so dieses Thema Fruchtigkeit, die der Sommer mitbringt, sondern eher so...
So dieses, dieses Gemüse wird da aufgegriffen, genau.
Sind Köche eigentlich automatisch gute Griller?
Boah, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Also ich glaube so, Köche, die gerne Fleisch essen, sind gute Griller. Also die sich damit auseinandersetzen. Aber ich denke, Grillen ist ein wahnsinnig großes Thema. Also ich merke das gerade, wenn wir sowas wie die kurze Rippe quasi angehen, bis man sich da reingefuchst hat und für sich das beste Ergebnis definiert hat, das kann schon mal eine Weile dauern. Und also ich würde jetzt sagen, ich kann mir das schon punktuell schon gut aneignen und weiß dann auch, was ich machen muss, damit es funktioniert. Aber die Welt des Grillens ist ja mindestens genauso groß wie die Welt des Kochens. Und da kannst du ja von Gemüse über Obst über alles über den Grill machen. Und das ist, glaube ich, da musst du wirklich ein gutes Gefühl haben, gerade wenn du mit Kohle oder Holzkohle oder auch Holz grillst. Das ist schon eine gewisse Hürde. Also da ist nicht einfach mal den Gasherd an- oder ausschalten. Da musst du schon ein Gefühl für entwickeln. Ne? Und wenn man das regelmäßig macht, dann wird man natürlich auch gut. Also würde es mir jetzt nicht so zuschreiben und weiß nicht, wie die andere Köche das sind, aber eine mehr, der andere weniger. Wir als, glaube ich, in der Sterneküche benutzen gerne diese sehr intensiven Grillaromen, indem wir Sachen nachbraten oder auch Gemüse kurz auf anrösten, also eine hohe Hitze, gerade wie es aus der japanischen Küche mit Binchotan-Kohle oder kurzen Kohlefeuer entsteht. Das ist natürlich für uns sehr interessant, weil es einen relativ schnellen, intensiven Geschmack erzeugt.
Machst du es gern daheim grillen?
Ja, mitunter. Also mal mehr, mal weniger. Also ja.
Ein weiterer Gang, haben wir ein bisschen gerade übersprungen, ist wahrscheinlich eher so die Vorspeise. Bohne, Pilze, Johannisbeer?
Ja, genau, den richten wir auch nachher nochmal an. Ein sehr, sehr beliebter Gang momentan. Also wir nehmen 5 oder 6 verschiedene Bohnensorten. Die Hälfte davon sind frische Bohnen, also gelbe Bohnen, breite Bohnen, grüne Bohnen und die anderen 3 sind getrocknete Bohnen, die wir quasi erstmal weich kochen und dann werden die quasi mit reduzierter Brühe, einem Linsenmiso, das wir hier aus Heidelberg bekommen, ein bisschen Sahne und Bohnenkraut zu einem schnellen Ragout eingekocht und dann kommen gebratene Pilze dazu, das sind momentan Steinpilze und Täublinge im Schriesheimer Wald. Und dann wollen wir ein bisschen Säure mit ins Spiel bringen und das ist oft Teil unserer Gerichte, dass wir so einen kleinen Akzent in Form von einer Säure oder einer süßen Säure setzen. Und das sind in dem Fall frische Johannisbeeren. Also wir befinden uns immer noch im Sommer und decken das Ganze, also es ist so wie so ein Ragout, sieht relativ unscheinbar aus. Und um da ein bisschen so die Eleganz reinzubringen, decken wir das dann mit ganz hauchdünn geschichteten Champignons ab. Und bestäuben das mit getrockneten Steinpilzen aus dem letzten Herbst.
Das sind ja alles Zutaten, wo ja, glaube ich, jeder irgendwie hinkommt. Mhm. Viele sogar im Garten ja. Haben, beziehungsweise Pilze dann im Wald sammeln.
Ja.
Was kann man, wie würdest du es einfach kombinieren mit wenig Handgriffen für zu Hause?
Also wenn du es ein bisschen à la creme willst, also Pilze einfach anbraten, in einem separaten Töpfchen, vielleicht ein paar leicht angebratene Bohnen. Ich finde auch immer so den Kontrast zwischen gekochten Bohnen und frischen Bohnen ganz spannend und ganz, ganz wichtig, Bohnenkraut zu benutzen. Also wirklich, das ist die in dem Gericht natürlich auch eine super wichtige Zutat, weil es ein sehr, sehr intensives und einzigartiges Aroma für die Bohnen hat. Also macht sehr viel Sinn. Und dann einfach ein paar das miteinander mischen und ein paar rote Johannisbeeren drüber streuen. Eigentlich ist das schon ein sehr gutes Gericht. Also ich mag es, wenn es so ein bisschen cremig dann unten ist und so schön rahmig ist.
Machen wir es nur vollständig. Also es sind zwar nicht alle deine Gerichte, du hast ja noch mehr auf der Karte, aber fehlt ja im Prinzip noch Dessert. Zurzeit Kopfsalat, Himbeer, Roggenbroteis.
Genau.
Viele vielleicht, die würden es erstmal spöttisch ein bisschen als Beilagensalat abstempeln.
Ja.
Was macht's zum Dessert? Und du nennst es ja auch Kopfsache.
Ja, ist tatsächlich ein Dessert, was wir als Wiederauflage haben. Das haben wir schon mal vor, das habe ich schon mal vor 8 Jahren, glaube ich, entwickelt. Da war die Grundidee schon von den Geschmäckern mit Kopfsalat und Himbeeressig auch zu arbeiten und auch dieses Roggenbroteis. Also wir haben im Endeffekt ein ganz normales Milcheisrezept mit geröstetem Brot aromatisiert im Vorfeld. Und die Zutaten, die standen, und wir haben daraus ein relativ schlicht angerichtetes Dessert gemacht, was aber uns sofort überzeugt hat vom Geschmack. Also ich kann ja mal ganz kurz erzählen, es sind frische Himbeeren dabei. Dann ist da eine Ganache, also eine Creme aus weißer Schokolade und den entsafteten Kopfsalat. Also wir nehmen die grünen Blätter außen ab, die dunkelgrünen vom Kopfsalat, entsaften die ganz schnell und machen daraus eine Creme mit weißer Schokolade. Das Kopfsalatherz, was richtig knackig und jung noch ist, das wird mit Himbeeressig mariniert, mit einem gereiften. Und dann wird das im Endeffekt nur noch mit diesem Roggenbroteis getoppt. Und das ist eigentlich das Dessert gewesen, was uns sehr, sehr gut geschmeckt hat. Und es lief dann auch schon ein paar Tage vor 8 Jahren, wie gesagt. Und dann gibt man natürlich, wenn man sich so ein bisschen kreativ bezeichnet, den Gerichten auch gerne Titeln und spielt dann oft. Also wir hatten auch schon mal eine Kalbszunge, die wir mit Erbsen belegt haben und haben es dann belegte Zunge genannt. Oder wir haben ein Rinderherz verarbeitet und nannten das dann als Titel Herzensangelegenheit. Und im Zuge dessen, da war man vielleicht als junger Koch noch ein bisschen spielerischer unterwegs, haben wir dieses Dessert Kopfsache getauft. Und aus diesem Titel wurde quasi auch die Optik dann, also wir haben dann an der Optik gearbeitet, wir haben ein Konterfei eines Kopfs quasi auf den Teller gemacht mit Himbeerstaub und haben auch das Eis in eine Gehirnform gebracht. Es gibt natürlich jetzt eine sehr edgy Optik das Ganze, auch die Soße, die kommt dann nochmal in Form von Himbeermark und Himbeer oder pürierten Himbeeren und Himbeeressig auf den Teller, also könnt ihr euch gerne mal anschauen auf der Instagram-Seite. Ist eine spezielle Optik, aber manchmal sind so Akzente im Menü auch ganz witzig und also bei den Gästen kommt es super an, sowohl von der Optik als auch vom Geschmack.
Ja, bin gespannt. Schaut es euch an. Ich muss mir selber anschauen. Ich habe es noch nicht gesehen.
Okay.
wenn man sich so anhört, hat so ein bisschen was von Sezieren, Gerichtsmedizin.
Ja, das war damals so der Untertitel irgendwie. Ja.
Bin auf jeden Fall gespannt. Werde ich jetzt gleich dann auch mal noch nachholen. Zum Schluss, weil die Zeit rennt einfach schon wieder. Hi, für dich heute ein kleines Quiz noch mit dabei. So,
ein Quiz.
So ein Michelin-Quiz. Okay. Hat man noch nicht in der Form. Im Prinzip 3 wahre Geschichten, gibt jeweils 3 Antwortmöglichkeiten. Du sagst mir, welche du für wahr empfindest. Ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Geschichte Nummer 1. Ein einfaches Bistro in Zentralfrankreich wurde 2017 unverhofft mit einem Michelin-Stern gelistet und von neugierigen Feinschmeckern überrannt. Dabei serviert man dort Hausmannskost wie, ich mit Fremdsprachen, Bœuf Bourguignon für 12,50 Euro auf Wachstuchdecken. Wie kam es zu dieser Verwechslung? Antwortmöglichkeit A. Die Michelin-Tester wollten beweisen, dass man auch mit Burger und Pommes einen Stern holen kann und vergaben aus Spaß einen Stern an das Bistro. Antwort B. Ein frustrierter Ex-Inspektor hackte die Michelin-Website und trug aus Rache das Bistro fälschlicherweise als Sterne-Restaurant ein. Oder Antwort C. 2 Restaurants hatten zufälligerweise denselben Namen. Michelin vertauschte die Adressen und zeichnete versehentlich das falsche Lokal aus.
Okay, also eine von diesen Antwortmöglichkeiten ist die richtige.
Ja, definitiv.
Ja, die ersten 2 kommen mir schon sehr, sehr wild für. Dadurch, dass ich im Endeffekt, also ich weiß nicht, wie es in Frankreich natürlich ist, in Deutschland habe, denke ich, ist die Tester von Michelin relativ zuverlässig. Also da kann man schon von ausgehen, dass die wissen, was sie tun und da auch Regularien haben, die dafür sorgen, dass da keiner sowas dreht und bestimmt auch in Konferenzen die Sterne besprochen werden. Also ich würde mal ganz stark auf das letzte tippen.
Hast ja auch recht. So der erste Punkt für dich. Stimmt, Michela hat tatsächlich zwei namensgleiche Restaurants verwechselt und irrtümlicherweise dem einfachen Bistro, jetzt kommt es wieder auf Französisch, keine Ahnung.
Bœuf Bourguignon?
Le Bouche Aurelio in Burgo, keine Ahnung, einen Stern gegeben und eine Woche lang galt das Restaurant dann sogar als Sterneküche, sehr zur Überraschung der Wirtin vor Ort und ihrer vier Kellner. Sie wurden tatsächlich überrollt, wie es tatsächlich dann immer so ist. Michela entschuldigte sich für den Ausrutscher und korrigierte den Fehler rasch, aber die Anekdote war geboren. Aber merkt man auch, welche Wirkung das Ganze dann am Ende des Tages hat.
Wahrscheinlich hatten die dann genauso einen Zulauf wie das eigene besternte Restaurant oder so, war fast noch einen größeren, weil es einfach ein Hype war. Ne? Aber witzige Geschichte.
Ist es tatsächlich so, also haben wir ja schon öfter drüber geredet, aber merkt man diesen Run, sobald man einen Stern hat?
Dadurch, dass wir so einen hohen Zulauf haben und einen Stern auch schon lange haben, ich denke schon, dass das auf jeden Fall was macht. Also ein junger Kollege bei uns um die Ecke, der das auch gerade einen Stern bekommen, der sagt es auf jeden Fall, dass er, seitdem der Stern da ist, auf jeden Fall den größeren Zulauf oder den Einzugsgebiet auf jeden Fall vergrößern kann und auch mehr Gäste hat. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall kurz nachdem du den Stern bekommen hast der Fall. Aber ich bin mir auch sicher, dass man sich darauf auf keinen Fall ausruhen sollte. Weil ich kenne auch viele Kollegen mit Sternen, die Auslastungsprobleme bekommen wieder, wenn der Stern schon eine Weile existiert. Und da muss man immer am Ball bleiben und darf es nicht für selbstverständlich nehmen, dass der Stern das Restaurant voll macht.
Kommen wir zur Geschichte Nummer zwei. Ja. Vom Einsterner zum Dreisterner-Restaurant oder vom vermeintlichen Sterne-Restaurant, diesmal auf die andere Ebene zum Dreisterner-Restaurant. Mhm. Ein französischer Drei-Sterne-Koch, Marc Ferrat, lieferte sich 2019 einen bizarren Schlagabtausch mit dem Guide Michelin. In den Medien sprach man schmunzelnd von Cheddargate. Ferrat fühlte sich von den Michelin-Testern dermaßen verunglimpft, dass er sogar vor Gericht zog, nachdem man ihm einen Stern aberkannt hatte. Was brachte ihn so auf die Palme? Antwortmöglichkeit A. Ein Inspektor behauptete, dass in seinem Soufflé sei englischer Cheddar-Käse verwendet worden. Eine Beleidigung für den stolzen Franzosen. B. Man warf ihm unerlaubt vor, seine Soßen heimlich mit künstlichem Trüffelöl zu tunen, was er als Rufmord betrachtete. Oder Antwortmöglichkeit C. Er vermutete, ein Konkurrent habe die Michelin-Jury bestochen, um seinem Restaurant absichtlich einen Stern abzuziehen.
Wow. Eine gute Frage. Ich kann mich auf jeden Fall an den Gerichtsprozess erinnern, dass da der Koch auf jeden Fall abgestuft wurde. Das ist der, glaube ich, mit diesem Hut. Ein etwas älterer Koch. Aber was davon jetzt? Cheddar-Käse, was war das nochmal? Das zweite Cheddar-Käse war das erste?
Das zweite war Trüffelöl.
Ja, genau.
Und das dritte war Bestechung.
Schwierig. Ich würde wieder das dritte nehmen.
Bestechung. In dem Fall liegst du falsch. Antwort A ist es auf jeden Fall. Ein Michelin-Tester soll allen Ernstes gedacht haben, Ferrat hätte sein aufwendiges Käsesoufflé mit ordinarem Cheddar gepimpt. Vor dem Gourmet-Koch eine unfassbare Vorstellung. In Wahrheit benutzte Ferrat nur edle lokale Käse. Beaufort, Reblochon, Tomé, verfeinert mit Safran. Doch allein der Verdacht auf englischen Cheddar im französischen Spitzenrestaurant kränkte ihn zutiefst. Und deswegen ist er vor Gericht gezogen und verlangte Einsicht in die Testernotizen, um seine Ehre zu retten.
Wow.
Viel erreicht hat er nicht, außer Schlagzeilen über den perhaps etwas überreifen Cheddar-Gate-Skandal.
Wow, ja, spannend.
Ja, aber auch krass wieder, dass auch da tatsächlich keine Einsicht in Notizen gemacht werden. Also,
ich weiß gar nicht, wie das genau ist, ob man das generell darf. Ich habe davon auch schon mal gehört, dass man wohl in Notizen Einblick haben darf, wenn man sich da anmeldet, aber weiß ich, in so einem Fall mit Abwertung ist natürlich sehr, sehr pikant und ja, für den Koch natürlich auch eine große wirtschaftliche Geschichte oder ne, also ansehensmäßig, gerade in Frankreich und ich glaube, der war sehr lange mit drei Sternen ausgezeichnet. Ja, Wahnsinn.
Würde es dem einen oder anderen Koch helfen, wenn man Einblick in die Notizen nehmen könnte, vor allem für diejenigen, die vielleicht auf dem zweiten, dritten Stern schielen?
Ich habe davon schon gehört, wir selbst sind dem noch nie nachgegangen, weil wir das, ja, keine Ahnung. Ich habe das schon von zwei Kollegen mal gehört, dass die schon mal damals nach Karlsruhe gefahren sind und sich das angeschaut haben. Und dann, ich glaube, es hilft dir vielleicht nur, dass du weißt, wie weit du wirklich entfernt bist. Wenn es natürlich so eine ganz knappe Kiste ist, das stachelt dich da vielleicht schon an. Wenn da drin steht, ah, das war ganz solide und kein Ausschlag. Kann es auch sein, dass sich das dann irgendwie, keine Ahnung, zurückschrauben lässt, keine Ahnung. Aber ja, also mit dem einen oder anderen sind da wahrscheinlich mehr auf der Jagd, die dann auch, wo dann fragen, warum und dann antworten wollen. Weiß aber nicht, ob das noch aktuell möglich ist, keine Ahnung.
Ich höre aber jetzt raus, nachdem du ja schon gehört hast, dass vielleicht möglich ist, wir wissen es ja nicht, du aber tatsächlich selber noch nie mit den Gedanken gespielt hast.
Die Frage ist, was ist die Frage?
Also für dich wäre, wenn es die Möglichkeit gäbe, wahrscheinlich total irrelevant.
Ja, also irrelevant, es ist kein Gedanke, der mich jetzt umtreibt. Auszeichnungen, mit den Auszeichnungen, die wir haben, sind wir zufrieden. Alles, was on top kommt, nehmen wir natürlich gerne mit. Unsere Credos sowieso jeden Tag ein bisschen besser und wenn das anerkannt wird, ich glaube, wir sind ein sehr, sehr starkes Konzept hier, nehmen wir alles, was wir bekommen.
Kommen wir zur dritten und letzten Geschichte. Mhm. Vielleicht hast du davon auch schon mal gehört. 2017 sorgte der Franzose Sebastian Brat für Aufsehen als Inhaber eines seit Jahren mit drei Michelin-Sternen dekorierten Restaurants, bat er den Guide Michelin ganz offiziell, ihn aus dem Führer zu streichen. Warum wollte ein renommierter Drei-Sterne-Koch freiwillig auf die Auszeichnung verzichten? Weißt du so?
Ist es der Sohn von Michel Brat? Kann das sein?
Kann sein, weiß ich jetzt nicht.
Ich hätte gedacht, vielleicht wegen Generationswechsel oder so. Ist das einer da? Sag mal.
Schauen wir mal. Antwort A. Er forderte, dass Michelin-Inspektoren ihre Besuche vorher ankündigen müssten. Andernfalls gebe er seine Sterne zurück. B. Er konnte den immensen Druck nicht mehr ertragen und wollte ohne Sterne entspannter kochen. Oder C, er verlangte einen vierten Stern als Sonderauszeichnung. Andernfalls drohte er, gebe er alle Sterne ab.
Wow, das dritte ist cool. Das Wahrscheinlichste ist wahrscheinlich das Mittlere. Also ich kenne, also wenn das dieser Brat ist, war auch so eine ganze Naturküche, keine Ahnung, wenn das der Sohn von ihm ist. Sagt mir auf jeden Fall was, aber ich würde auf die zweite Antwort tippen.
Da liegst du wieder richtig. Er hat seine drei Sterne freiwillig zurückgegeben, weil ihm der Stress zu groß wurde. Drei Sterne, das sind eine Daueranspannung, erklärte er und wollte fortan ohne den Erwartungsdruck der Gourmet-Bibel kreativ sein. Tatsächlich strich Michelin sein Restaurant Le Souque 2018 aus dem Guide. Ein beispielloser Schritt. Brats mutige Entscheidung zeigte, dass er einen Sternenglanz auf Schatten werfen kann, wenn die Angst vor dem Verlieren zum ständigen Begleiter wird.
Ja. Hat man ja aus Frankreich schon öfters mal gehört, solche Geschichten, auch traurige Geschichten. Ist natürlich, also ich kann es mir nur, ich habe noch nie in einem Drei-Sterne-Restaurant gearbeitet, also in einem, das mal eins geworden ist, aber noch nie in einem Drei-Sterne-Restaurant. Ich glaube, der Druck muss schon immens sein. Also wenn du schon so eine Erwartungshaltung gegenüber allen hast, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass das zur Belastung ist. Und wenn die davon wirtschaftlich nicht abhängig gewesen sind damals, die Familie Brat, dann nachvollziehbarer Schritt, ne? Oh.
Für dich auch Druckenbegleiter?
Druck? Nee, eigentlich. Gott sei Dank ist das, also natürlich hat man einen Anspruch und ich verwechsel das nicht mit einem Druck, aber natürlich, wenn ich was mache, möchte ich es gern gut machen und möchte das auch anständig machen. Das ist der einzige Druck, den man sich vielleicht selbst macht, aber ich nehme das hier in dem Umfeld, wie wir arbeiten und wie wir unseren Alltag gestalten und auch was die Auszeichnungen angeht, spüre ich da jetzt nicht den Megadruck. Nee, kein Fall. Und ich glaube, es ist auch kein guter, dauerhafter Begleiter.
Jetzt hattest du ja zwei von drei Antworten richtig.
Das ist ein Preis.
Bin mal gespannt, wie viel ihr da draußen richtig gehabt habt. Ihr habt sicherlich mitgeraten. Tatsächlich die eine oder andere wilde Geschichte auch dabei.
Ja, definitiv. Gute neue Rubrik.
Wir sind am Schluss angekommen. Jetzt ist super. Es so, wie es immer ist. Du weißt es ja als fleißiger Hörer. Das letzte Wort gehört immer meinen Gästen vor der Verabschiedung. In dem Fall jetzt heute dir. Gibt es noch was, was du hier mitgeben möchtest?
Nee, an dich erstmal noch danke, dass du diesen Podcast die letzten zwei Jahre so toll durchziehst. Also ich höre mir da fast jede Folge auch ganz gerne an. Ist sehr spannend. Für uns kann ich jetzt gar nicht so ein großes Schlusswort also ziehen. Ich bin sehr glücklich hier. Es macht enorm Spaß mit den Gästen, das hier Tag für Tag durchzuziehen. Ich möchte das gerne noch eine ganze Weile machen und uns auch gerne noch ein Stück weiterentwickeln. Aber im Grunde genommen haben wir eine sehr gute Basis. Wir freuen uns auf jeden Gast, der den Weg oder die Reservierungshürde auch schafft. Das ist ein tolles Miteinander mit den Mitarbeitern hier, auf den man auch sehr stolz ist hier. Eigentlich kann man da jetzt gar nicht so viel sagen.
Und da war es dann wieder das Wörtchen Glück, das uns halt so ein bisschen verfolgt hat durch die Folge hindurch. Ich hoffe, die Folge hat euch auch sehr viel Glück beschert. Wenn dem so ist, dann könnt ihr gerne abonnieren, klicken oder 5 Sterne da lassen. Das Rezept vom Robert gibt es dann wem auf der Website oder auf der Flaggenschlemmer Instagram-Seite. Weißt du schon, was es gibt?
Ich hatte mich für was entschieden, aber wenn wir jetzt das mit den Quarkkeulchen hatten, vielleicht ändere ich mich nochmal um und dann gibt es vielleicht das Quarkkeulchen-Rezept.
Lasst euch auf jeden Fall überraschen. Wir hören uns in 2 Wochen dann wieder zu einer neuen Podcast-Folge. Wird auf jeden Fall wieder sehr, sehr spannend werden. Wir verabschieden uns.
Also, mach's gut. Vielen Dank nochmal und hört fleißig zu weiter hier.
Und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Bis dahin. Ciao. Servus.
Ciao.
Macht es gut.